So, und zum letzten Mal für dieses Jahr herzlich willkommen bei den Chemnitzer Linux-Tagen 2024 hier im Track Hardware. Ich darf euch vorstellen, Thorsten Meissner von der Firma Seconet. Er hat uns heute den Vortrag mitgebracht, FPGA-Entwicklung und Verifikation mit freier Software. Und damit wünsche ich euch und uns viel Vergnügen.
Danke. Kann man mich hören ordentlich? Lauter reden, okay. Ich möchte, wie gesagt, FPGA-Entwicklung und Verifikation mit freier Software vorstellen. Ein Thema, was mich schon privat so länger beschäftigt und was bei uns mittlerweile auch in der Firma Seconet auch Anklang gefunden hat. Wir nutzen diverse freie Tools, die heute mit Thema sind. Ich werde erstmal eine kurze Einführung zur Firma geben, eine Folie bloß, dann über FPGAs generell sprechen. Die Design Entry, wie man ein FPGA-Design entwickelt oder beschreibt. Verifikation, wichtiges Thema, Implementierung und dann noch ein paar interessante Projekte vorstellen. Zunächst, also ich arbeite bei der Firma Seconet, ist vielleicht bekannt oder nicht bekannt. Das Hauptprodukt von uns sind so Internet, also VPN-Gateways im Prinzip und das Ganze drumherum. Das Produkt nennt sich sichere Internetzwerkarchitektur SINA, die Produktgruppe, ist mit Zusammenarbeit mit dem BSI entwickelt worden. Und das sind High-Security-Netzwerk-Verschlüsselung, also Gateways und Clients, mittlerweile auch ein Telefon, Zulassungsgrad bis Secret, also geheim. Und für nationale, internationale Klienten, also Bundeswehr, Auswärtiges Amt und so weiter, kommt mit Management. Und für die hohen Einstufungsgrade ist quasi vorgeschrieben und von uns auch implementiert, muss die Kryptographie in Hardware implementiert werden, in dem Fall von dem SINA Core-Modul, was FPGA beinhaltet für die Kryptographie. Also die Hardware-Krypto ist dann quasi auf FPGAs implementiert. Die haben einige Vorteile und ein paar Nachteile. Wegen den Vorteilen haben wir sie verwendet. Dazu komme ich dann noch. Jetzt noch mal eine Frage vorab. Hat schon jemand mal irgendwann mit FPGAs was zu tun gehabt? Okay, doch, ganz schön viele. Was ist eigentlich so ein FPGA? Ein Field Programmable Gate Array. Ein Gate Array, ursprünglich sind so vorkonfektionierte Schaltungen gewesen. Ich weiß nicht, ob die noch aktuell in Benutzung sind, die dann durch den User nicht direkt konfiguriert werden, sondern die liegen schon da quasi und dann werden sie im Werk für den User konfiguriert. Also das ist quasi eine Array von primitiven Elementen, die dann von dem auf Kundenwunsch halt die Funktion erhalten, aber die fix sind, also sind ein ASIC. Ein Field Programmable Gate Array, das gibt es also seit Anfang der 80er Jahre, initial glaube ich von einem Mitarbeiter von Xilinx entwickelt oder von dem Gründer von Xilinx. Die können per Firmware konfiguriert werden, haben eine relativ feingranulare Architektur, bestehen aus sogenannten Logikzellen, sieht man hier rechts, die beinhalten meistens Lookup-Tables für kombinatorische Funktionen, Flipflops, also Register für sequentielle Schaltungselemente und dann noch Multiplexer, dann gibt es Verdrahtungselemente für normale Signale und spezielle Niedriglatenz mit niedriger Latenz Clock Trees und für Reset. Damit der Reset und der Clock möglichst überall quasi gleichzeitig da sind. Es gibt dann Hard-Makros bei aktuellen FPGAs, das sind fast immer RAM und manchmal auch Flash. Manchmal sind auch Serial Transceiver, also wo man serielle Protokolle wie PCI Express und so weiter implementieren könnte. Und zusätzlich noch Hard IP, weil man das PCI Express zum Beispiel jetzt nicht selber implementieren will. Da gibt es teure oder größere FPGAs, oder die halt PCI Express direkt implementieren oder Speichercontroller und so weiter. Sie können im System programmiert werden, so wie man das von Mikrocontrollern kennt, typischerweise zumindest. Und es gibt zwei Prinzipien, also es gibt non-volatile Speicher und es gibt Firmware-Speicher und volatil. Also non-volatil ist meistens Flash, es gibt auch Antifuse, die kann man logischerweise nur einmal programmieren, also zumindest ohne den Chip dann aufzuschleifen. Und typischerweise, die meisten FPGAs wird die Firmware in SRAM gespeichert. Das heißt, sie müssen jedes Mal geladen werden, wenn bei einem Power Cycle. Und sie sind viele Male konfigurierbar bei Flash, halt vom Flash-Schreiben abhängig, wie auf der Flash beschrieben werden darf, bei SRAM quasi unbegrenzt. Rechts ist kurz das dargestellt. Wir haben zusätzliche IOs logischerweise, die verschiedene Standards erfüllen, differenzielle DDR-Register beinhalten können, Tri-States. Wir haben das einstellbare oder konfigurierbare Routing-Netz, den Interconnect. Dann haben wir die Logikzellen, den SerDes und Block-RAMs. Das sind quasi die RAM-Elemente und manchmal auch DSP-Einheiten. Die implementieren meistens mindestens so eine Mac-Unit, also ein Multiplier und ein Addierer. Ich könnte mal fragen, wieso sollte man sich überhaupt damit beschäftigen? Was bringt das? Man könnte ja auch eine CPU nehmen, zum Beispiel. Fällt zumindest als erstes so ein, gegenüber einer CPU. Hat man die Möglichkeit, dass man, wenn man so implementiert, natürlich massiv parallel irgendwas implementieren kann. Muss man nicht, kann man aber machen. Man kann eigene Algorithmen implementieren. Das war für uns zum Beispiel ausschlaggebend, weil wir halt besondere Algorithmen meinetwegen fürs BSI implementieren sollen oder müssen. Man hat gegenüber einer CPU nachvollziehbares Timing, kann das auch durchsimulieren, kommen wir dann noch dazu. Man kann auch eine eigene CPU implementieren auf dem FPGA, also RISC-V zum Beispiel ist so ein Stichwort, mit eigenen Peripherien, die man selber geschrieben hat oder welche dranstöpseln, die einen Busstandard erfüllen, der die CPU beinhaltet und sind natürlich teurer und der Designflow ist komplexer und sind typischerweise proprietäre Tools im Spiel. Gegenüber einem ASIC haben sie den Vorteil, dass sie oftmals programmiert werden können, dass sie im System programmiert werden können. Man kann Updates ausrollen und man kann Bugfixes machen. Sie können partiell rekonfiguriert werden zur Laufzeit, zumindest manche. Man kann also Teile der Schaltung ersetzen und der Designflow ist ein bisschen, also wieder einfacher als bei einem ASIC und man muss auch sich nicht um die Herstellung kümmern. Und sie sind günstiger bei niedrigen Stückzahlen. Der Designflow sieht typischerweise vereinfacht zumindest so aus, man spezifiziert irgendwas, so eine Dokumentation, eine Implementierungsdokumentation, man gibt das Design ein oder entwirft das Design, man verifiziert das Design und dann synthetisiert man das in Netzlisten, dann wird die Netzliste auf den FPGA, auf die Architektur gemappt, auf die Elemente, die es da gibt und es muss in Place and Route stattfinden, dass die Elemente verdrahtet werden und ein Programmfile erstellt werden und dann programmiert man im Labor meinetwegen zum Test den FPGA. Die Beschreibung, da gibt es mittlerweile ziemlich viele Möglichkeiten. Ursprünglich hat man vielleicht mal mit einem Schematic Entry angefangen, also ein Tool, wo man grafisch typische Elemente miteinander verknüpfen konnte oder vielleicht in den Elementen dann auch Code geschrieben hat, aber im Prinzip eine grafische Implementierung oder eine Eingabe. Dann wurden Anfang der 80er Jahre ungefähr, kamen so Hardware-Beschreibungssprachen auf. Da gibt es eigentlich effektiv zwei, die sich durchgesetzt haben. Das ist System Verilog und VRDL, die auf von verschiedenen Softwaresprachen quasi nie abgeleitet, aber sich beeinflusst sind. Also von C++ meinetwegen System Verilog und ADA im Fall von VRDL. Und mittlerweile dann ab 90ern, Ende der 90er oder jetzt in den 2000er Jahren, gibt es auch den Ansatz mittlerweile dann das Abstraktionsniveau zu erhöhen, weil die Hardware-Beschreibungssprachen meistens auf so einer Ebene man kann Verhalten beschreiben, aber man hat immer, beschreibt auch immer ein bisschen Struktur mit. Man muss so quasi schon beschreiben, wie man es so grob haben will. Also man beschreibt, ist eine State Machine, muss man explizit hinschreiben, wenn man eine haben will. Oder sie wird manchmal auch bei einem Counter, wird natürlich, könnte man auch als State Machine bezeichnen, aber auf jeden Fall ist das Abstraktionsniveau vielleicht vergleichbar mit, naja, vielleicht mit C, nicht ganz, aber die Und mittlerweile will man aber gleich modularer programmieren, wiederverwendbarer programmieren und ja auch solche Sachen wie Objektorientierung und sowas für die Synthese nutzen. Und da gibt es so Ansätze auf C++-Basis zum Beispiel, das wäre System C, so eine Bibliothek, das C++-Bibliothek auf Scala basiert, dann gibt es auf Python mittlerweile, die meisten basieren mittlerweile auf Python und auch auf Haskell zum Beispiel gibt es auch. Ich habe die jetzt bloß mal hier notiert, wir gehen jetzt weiter in dem Vortrag, aber gehe ich jetzt erstmal als Beispiel VDL ein, weil sich das eigentlich so eingebürgert hat. Wenn jemand sich dafür interessiert, kann er das gerne hier nachschlagen. Die meisten von den Tools, nicht alle, generieren am Ende sowieso VDL oder Verilog als Zwischenformat, weil die meisten Synthese-Tools für VDL oder Verilog funktionieren. Ja, kurz zu VDL, oben ausgeschrieben, man kann digitale Systeme damit modellieren. Also es wurde ursprünglich dafür entworfen, dass man die beschreibt und die Funktion. Für die Synthese war das damals in den 80er Jahren noch nicht vorgesehen, das ist später dazu gekommen. Man kann damit auch das Design, was man beschrieben hat, simulieren, in eine Testbench quasi einbetten, die auch in VDL oder Verilog geschrieben ist und kann die ausführen im Prinzip. Stark typisierte Sprache basiert auf ADA, das ergibt sich dann einfach daraus. Man hat einen eingebauten Parallelität, um die Hardware möglichst kann man die Hardware ja nicht so richtig abbilden, das ist dann quasi in der Sprache drin, alles geschieht quasi gleichzeitig. Das wird durch die Runtime dann dementsprechend abgebildet. Und ein Subset dann kann mittlerweile oder schon seit einigen Jahrzehnten von Synthese-Tools eingelesen werden, prozessiert werden und überführt werden in eine Netzliste, die dann dann durch das Place-and-Route-Tool dann für ein FPGA zum Beispiel die Schaltung beschreiben kann. Man kann also damit textuell eine Schaltung beschreiben und dann noch kann man daraus dann die FPGA-Firmware generieren. Mittlerweile gibt es ein GitLab-Projekt, wo der nächste Sprachstandard jeweils immer, kann man sich beteiligen daran. Wenn das jemanden interessiert, das ist interessant, da habe ich mich auch schon ein bisschen leicht daran beteiligt. So ganz bin ich kein Sprachendesigner, aber manche Probleme, die man so als User hat, werden damit aufgenommen und da kann man halt quasi ein Issue aufmachen, was nicht funktioniert und was besser sein könnte. Und es gibt einen IEEE-Standard. Zwei kurze Beispiele, wie sowas aussieht. Das ist ein einfacher Counter, Clock Reset. Also wir gehen in einem FPGA, beschreibt man grundsätzlich oder sollte man grundsätzlich synchrone Schaltung beschreiben. Einfach um diversen Problemen aus dem Weg zu gehen. Das kann ich jetzt hier nicht weiter vertiefen, aber es ist einfach prinzipiell so, dass dass asynchrone Schaltungen immer das Problem haben, dass sie sich natürlich je nach Zustand des Chips anders verhalten können. Die Tools davon ausgehen, die machen später am Ende, wenn die den den maximalen Takt berechnen, den man erreicht, machen die eine statische Timing-Analyse und dann gehen die davon aus, rechnen die auf den Faden zwischen den Flipflops quasi den Takt aus. Asynchrone Schaltung sind hier im Prinzip eine asynchrone Schaltung bis zum nächsten Flipflop und das ist hier ein Counter, der einen Addierer dann beschreibt, das sieht man unten in der Else-If-Zweig und der ist ladbar und zurücksetzbar mit einem asynchronen Reset. Dieses Schematic hier kann man schon mit den freien Software-Tools, die dann später noch kommen, sich so generieren lassen, aus dem Quelltext mit ein bisschen noch drumherum. Weil man muss noch die Entity, also die Ein- und Ausgangssignale noch definieren, das habe ich jetzt hier weggelassen. Das ist eine einfache ALU, 4-Bit-ALU, die einen Addierer, einen Subtrahierer und ein Und und ein Oder beschreibt, implementiert. Und das ist dann das Schematic, der daraus rauskommt. Das ist aber jetzt ein Schematic, der auf einer Ebene ist, die wir so im FPGA natürlich nicht existiert. Hier sind ja keine Lookup-Tables, sondern das sind so ein bisschen noch abstrakte Elemente wie ein Addierer und ein Subtrahierer. Auf dem Level ist der meiste VDL oder Verilog-Code, den man so schreibt oder den ich so sehe. Man kann auch abstrakter programmieren, machen die meisten Leute nicht. Versteht das Synthese-Tool manchmal nicht so, wie man das eigentlich sich vorstellt. Gibt es Fragen bis jetzt? Okay. Was man auf jeden Fall machen sollte, auch wenn man auf die Idee kommen könnte, man synthetisiert und spielt ein, man sollte immer eine Verifikation machen. Das bedeutet in meisten Fällen, dass man eine funktionale Verifikation macht. Das ist fast immer eine Simulation. Eine Emulation ergibt sich beim FPGA eigentlich eher selten, weil eine Emulation, ein FPGA wird meistens von der Emulation von dem ASIC eher benutzt. Da wird quasi das Design in den FPGA eingespielt und dann versucht man zu sehen, wie sich später in dem ASIC verhalten wird mit einem anderen Laufzeitsverhalten, also mit einem anderen Timing zwar, aber mit derselben Funktion. Es gibt die Möglichkeit, formal zu verifizieren. Was ich jetzt zeige, es geht alles mit freien Software-Tools. Also mit Model-Checkern, da kann man Property-Checking machen oder Äquivalenz-Checking zum Beispiel. Also man kann Gleichung zwei Schaltungen, die sich gleich verhalten sollen, miteinander vergleichen und das formal beweisen, dass die sich gleich verhalten. Oder man kann bei Property-Checking einzelne Eigenschaften des Designs beweisen oder halt sehen, dass da ein Fehler drin ist. Und man kann natürlich im Labor einspielen mit Logic Analyzer. Es gibt interne Logic Analyzer, die man mit dem Design einbringt oder externe, ja, halt ein Gerät, wo man dann Pins braucht, um das rauszuholen, die Signale oder Oszilloskope logischerweise. Die funktionale Verifikation, das ist im Prinzip eine Simulation der Designbeschreibung. Man bettet das Design des Device under Test in eine Testbench ein. Und stimuliert das Design under Test mit Stimuli-Daten und wertet dann die Ausgangsdaten von dem Design aus und vergleicht die mit Referenzdaten, die man sich auf verschiedenen Wegen besorgen kann. Eine praktikable Möglichkeit sind Referenzmodelle, die man entweder in derselben Sprache schreibt, nicht ganz so optimal, oder halt externes Referenzmodell, was es vielleicht schon gibt, in einer anderen Sprache, weil dann muss man das in einer anderen Sprache implementieren, dann macht man vielleicht nicht denselben Fehler oder es gibt vielleicht schon was. C oder in Python zum Beispiel. Die Stimuli-Daten sind entweder fixe Daten oder random, eingeschränkter Zufall meinetwegen, constrained random. Man kann, Code-Coverage ist üblich, wie beim ganz normal bei Software-Tests. Man kann Functional Coverage benutzen, also man will sehen, ob sich diverse Funktionen der Schaltung aufgerufen wurden. Nicht bloß Branches oder Conditions, sondern man kann explizit formulieren, dass ich gewisse Zustände im Design erreicht habe. Also zum meinetwegen ganz bestimmte Abläufe von einer State Machine oder habe ich irgendwann mal gesehen, dass der FIFO auch wirklich voll läuft. Sowas will man ja typischerweise testen, so Corner Cases. Man kann Assertion-Based Verification benutzen. Assertions kennt man aus einer Softwareentwicklung oder Software-Test, ist hier ähnlich. Das sind ein bisschen mächtigere Tools, PSL, Property Specification Language und System Verilog Assertions, glaube ich. Da kann man mit so einer LTL-basierten Sprache zeitliche Abläufe beschreiben und die kann man dann wirklich nachweisen, ob die im Design erfüllt werden oder zumindest in der Simulation sehen. Man kann damit auch das Functional Coverage formulieren. Und es gibt mittlerweile eine Menge an offenen und wirklich auch offenen, also nicht bloß von IEEE irgendwie freigelegtes und dazwischen im stillen Kämmerchen entwickelte, sondern offene Frameworks, die sich für die Verifikation eignen. Da habe ich hier ein paar hingeschrieben. OSVVM ist für Constraint Random zum Beispiel. VUnit ist so eine Art, ja, wie man es vom Namen vielleicht so kennt, wie JUnit plus für VDL. CocoDB ist ein Python-basierter Ansatz. Die Simulation zeigt aber, wie ein Software-Test, nie die Abwesenheit eines Bugs im System. Man kann halt nur Teile des Systems oder Teile des Zustandsraums des Device under Test simulieren, typischerweise. Es gibt natürlich primitive Designs, die kann ich erschöpfend simulieren, aber die meisten nicht. Es gibt freie Simulatoren, mittlerweile eigentlich eine ganz gute Auswahl. Es gibt GHDL, NVC, Nix VDL Compiler heißt das, glaube ich. Icarus Verilog ist für Verilog und Verilator. Die oberen drei, die führen quasi wandeln das Design, kompilieren quasi das Design und führen das dann aus, mit der Testbench zusammen. Verilator funktioniert ein bisschen anders. Der kompiliert das Design quasi in eine C++-Beschreibung und man muss die Testbench in C++ dann schreiben. Dafür ist es wohl, ich habe es selber nie probiert, multithreaded dann. Und vergleichbar und sogar schneller als die meisten kommerziellen Simulatoren. Das habe ich jetzt aber nur von der Webseite. Wird eigentlich teilweise im RISC-V-Umfeld gerne benutzt, weil die Beschreibungen natürlich relativ komplex sind. Nachteil ist, es gibt keinen Simulator, der beide Sprachen simulieren kann. Also es gibt typischerweise kommerzielle Designs, da hat man VDL und Verilog drin. Das funktioniert, gibt es als freie Software nicht aktuell. Kurz, wie eine, so eine Testbench aussieht, das ist eigentlich ganz typisch, also nur eine einfache Testbench. Stimuli-Generator und ein Checker und das Device an der Test dazwischen und dann das Referenzmodell. Auf der linken Seite wird alles in der Beschreibungssprache, also meinetwegen in VDL geschrieben. Rechts ist das Referenzmodell ein C-Modell, meinetwegen, also OpenSSL. Hier geht es um einen Krypto-Algorithmus. Und da gibt es eine Schnittstelle von den Simulatoren, die implementieren. Die ist standardisiert im VDL-Standard und im Verilog-Standard. Für VDL ist es die VPI-Schnittstelle und da kann man dann auf C, also da gibt es halt eine C-Funktion oder Library und dann kann man auf externe Funktionen zugreifen. Der Teil läuft dann außerhalb des Simulators. Der Simulator hat ja auch, simuliert ja auch Zeit, also Clock Cycles, und das außerhalb läuft quasi Nullzeit ab. Das ist bloß mal kurz ein Code-Schnipsel. Für so eine externe Funktion, oben wird die als extern gekennzeichnet vorhin und dann wird die unten bei CryptData vor dem ersten Wait-Until aufgerufen. Dort wird quasi oben SSL die Referenzdaten erzeugt und dann sieht man, man kann auf Takte warten, Rising Edge zum Beispiel, man kann Signale setzen, man kann einzelne Bits ansetzen, man kann hat Funktionen, Swap ist eine VDL-Funktion, oben hat man diese Zufallserzeugung. Genau, und hat so typische Strukturen, die es jetzt in allen anderen Sprachen auch bevorschleifen, von Art, genau. Das wäre jetzt das Referenzmodell, ist halt C-Code, der dann noch ein bisschen oben SSL-Code einbindet oben. Und hier gibt es die Funktion oben, diese Daten, diese VDL-Typen werden dann meist typischerweise auf Chart umgesetzt, weil man in Hardware ja nie plus zwei Zustände hat, sondern mehr. Man hat 0 und 1, man hat Three-State-Zustände, man hat eine weiche, eine schwache 1 und eine starke 1, um zum Beispiel sich aufeinandertreibende Signale, welches dann gewinnt, das wird alles abgebildet. In VDL ist es eine neunwertige Logik und die bildet man typischerweise mit einem Char ab. Also mit einem Array von Chars, da wird quasi so ein Bit-Vektor abgebildet, so ein Standard-Logic-Vektor. Hier wird jetzt mit GHDL das Design simuliert. Das sind einfach nur ein paar Aufrufe. Das ist jetzt inzwischen ein primitives Design, das ist ein AES. Und dann sieht man in der dritten Zeile, wird die OpenSSL-Library eingebunden, mitkompiliert. Und die ist dann in dem Binary mit drin. Das GHDL-R, das führt das Binary aus, gibt ein Waveform aus. Und dann mit GTK-Wave, was ein Waveform-View ist, kann man sich dann, wenn man das will, sich angucken, was da passiert. Man kann auch interne Zustände sich dann angucken. Was, wie gesagt, auch möglich ist, wenn man jetzt noch eine höhere Konfidenz haben will, dass das Design wirklich das macht, was es unter allen Umständen macht, was man da geschrieben hat, kann man sich mit formaler Verifikation beschäftigen. Das geht mittlerweile auch mit ein paar Einschränkungen. Man kann einen Bounded Model Check machen, dann tut man für eine gewisse Anzahl von Takten das nachweisen oder man kann ein Unbounded Model, also ein Proof machen. Dann gelten die Eigenschaften für immer, also nie bloß die ersten 10 oder 20 Takte. Man hat den Nachweis, dass das Design die immer unter allen Umständen erfüllt. Logischerweise ist der Unbounded Check deutlich schwieriger zu erreichen. Also das kann sein, also erstmal muss das Tool natürlich deutlich mehr Zustände dann analysieren. Und es gibt, also wenn ein Design gewisse Komplexität erreicht hat, kann man da nur noch relativ einfache Sachen beweisen. Oder man muss sie halt alle in kleinen Schnipseln beweisen. Was auch möglich ist, ist das Functional Coverage. Ich kann also nachweisen, man kann damit Pfade suchen im Design, wie man am schnellsten irgendeinen Zustand erreicht. Meinetwegen, wann wird denn mal der FIFO volllaufen vielleicht oder andere Sachen, die kann man beschreiben und das Tool versucht dann den kürzesten Pfad zu finden. Wenn es keinen Pfad findet, kann dieser Zustand nicht erreicht werden, wenn das Tool natürlich korrekt implementiert ist, der Model Checker. Damit kann man auch obskure Corner Cases finden oder wenn man im Labor dann einen Fehler gefunden hat, kann man gucken, wie kann es denn überhaupt zu diesem Fehler kommen. Wenn man jetzt mit dem Logic Analyzer gesehen hat, da tritt irgendein Zustand auf, den man sich nie erklären kann, kann man versuchen, den mit diesen Verfahren für die Testbench dann quasi die Stimuli-Daten zu bekommen. Die gibt das Tool dann aus, das ist dann quasi ein Verilog-Testbench, die ausgegeben wird, eine ganz einfache, die einfach nacheinander die Stimuli-Daten enthält. Das ist alles mit den Tools GRDL und die ich jetzt noch vorstelle möglich. So sieht das dann zum Beispiel aus. Das oben ist ein einfaches, ohne Daten, ach doch, Daten sind mir dabei, AXI-Stream-Eingang oder Ausgang, wie auch immer. Man gibt ein T-Valid und ein T-Ready. Wenn beide Signale in einem Takt an sind, dann wird das Datum übernommen, da gibt es diverse Eigenschaften, die das natürlich erfüllen muss, wenn das T-Valid angeht und solange das T-Ready nicht angeht, sollte das T-Valid natürlich dann anbleiben, sonst gehen Daten verloren und die Daten sollten sich während, bis die Daten acknowledged wurden, natürlich nicht ändern. Das lässt sich ganz relativ einfach beschreiben. Die erste Zeile ist quasi so eine funktionale Coverage. Da beschreibe ich zum Beispiel den Zustand, das Signal wird, das T-Valid geht an, also es wird ein neues Datum angekündigt, das T-Ready ist noch nicht an. Und im nächsten Takt ist beschrieben, das ist dieses Semikolon, das ist dann der nächste Takt danach, dass das Datum sich nicht stabil war. Das heißt, es hat sich während das T-Ready an ist, obwohl es nicht ganz genau formuliert ist. Hätte eigentlich das T-Ready dort noch in dem zweiten Takt mit hinschreiben müssen, weil alles, was ich hier nicht hinschreibe, ist quasi dann nicht bestimmt. Das ist also ein Zustand, der gar nicht auftreten darf. Das Datum soll sich, wie gesagt, nicht ändern, wenn es noch nicht bestätigt ist. Ich kann natürlich jetzt einfach das beweisen, dann brauche ich dieses Functional Coverage quasi nicht. Das sind die letzten zwei Zeilen. Das ist dann so eine Beschreibung, das ist so eine Eigenschaft, die dann durch eine Assertion bewiesen werden kann. Also das T-Valid ist an und das T-Ready ist noch nicht an. Das heißt, im nächsten Takt muss dann T-Data zum Beispiel anbleiben, solange T-Ready nicht aktiviert wurde. Dort soll natürlich ein Not-Ready stehen. Nee, das ist richtig korrekt. Das Until-Unterstrich bedeutet, dass gleichzeitig mit dem T-Ready, also es muss bis einschließlich des T-Readys wie in dem ersten Handshake, so muss das funktionieren, oder wie in einem zweiten Handshake. Der dritte Handshake, der ist ein Fehler halt, der zeigt an, dass T-Valid geht einfach wieder aus und da geht wahrscheinlich ein Datum verloren, ist auf jeden Fall ein Zustand, der nicht auftreten soll. Das kann man mit, typischerweise, weil das Interface relativ einfach ist und wenn die Logik, die VDL- oder Verilog-Beschreibung, die diese T-Ready- und T-Valid-Signale erzeugen, nicht zu komplex ist, dann sollte das eigentlich durch den Model-Checker überwiesen werden können. Das haben wir auch schon in der Firma halt, das wird typischerweise bei uns auch gemacht. Man kann auch komplette AXI-4, also nicht bloß AXI-4, sondern AXI-Stream, sondern auch AXI-4-Protokolle beweisen, zumindest Teile davon. Den Handshake zum Beispiel. Das ist mit diesen Tools möglich und auch in einer endlichen Zeit kommt auch ein Ergebnis. Gibt es Fragen dazu? Okay.
Ich hätte eine kurze Frage. Ist denn das jetzt eigentlich für alle Arten von FPGAs, also von Xilinx, von Lattice, und bald wieder von Intel verfügbar? Oder ist das jetzt nur für eine gewisse...
Also das, was ich jetzt beschrieben habe, bis zu dem Punkt, ist alles architekturunabhängig. Da brauche ich nicht mal ein FPGA. Wenn ich keinen habe, dann kann ich ein bisschen rumspielen. Ich habe eine VDL- oder Verilog-Beschreibung. Ich erzeuge noch keine Netzliste. Das ist quasi wie eine Software-Simulation oder wie ein Software-Test, den ich dann aber nicht... Naja gut, den führe ich halt immer auf dem Prozessor aus. Das lässt sich schlecht vergleichen. Also ich simuliere das Design auf meiner Workstation meinetwegen. Da ist aber noch kein Bitstream, noch kein Programming-File, noch gar nichts entstanden. Ist auch noch keine wirkliche Synthese drüber gelaufen. Für die formale Verifikation muss das Design zwar synthetisiert werden, aber das wird quasi nicht auf die Architektur synthetisiert und auch nicht optimiert, weil man will ja möglichst kein optimiertes Design beweisen, sondern man will ja das Design so wie es ist beweisen. Sondern da wird nur für diese Tools, diese formale Verifikation dann machen, für diese Model-Checker, wird da quasi so ein Eingangsformat erzeugt, das alles. Das ist alles möglich, ohne wirklich ein FPGA zu haben, dass unser dadurch auch für alle Designs, die beliebige FPGAs implementiert werden, mit der Einschränkung, dass der Code halt da sein muss. Er muss irgendwie von den Tools, also der VDL oder Verilog-Code muss einlesbar sein. Er darf nicht verschlüsselt sein. Das ist zum Beispiel, wenn man eine IP kauft, üblicherweise der Fall. Oder ich kann natürlich keinen harten IP-Block, der da irgendwie drin ist. Da gibt es meistens eine Verhaltensbeschreibung, die kann nicht synthetisiert werden. Also irgendein Verhaltensmodell, wo irgendwas drin steht, was nicht die Synthese durchläuft, das kann auch nicht formal bewiesen werden. Das kann vielleicht mal simuliert werden, das geht, aber die formale Verifikation geht damit nicht. Die beschränkt sich eigentlich typischerweise auf Sachen, die man selber schreibt oder die im synthetisierbaren Beschreibung vorliegen. Genau.
Okay, danke.
Gut. Implementierung. Also der Prozess, wie man das Design in den Zustand bringt, also dass man einen Bit-File, einen Programmier-File für den FPGA, den man vorliegen hat, bekommt. Grundlegend ist eine Synthese, man versucht die High-Level-Beschreibung in eine Low-Level-Beschreibung zu transformieren, die funktional gleichwertig ist. Dabei kommen typischerweise so Verfahren wie Logik-Minimalisierung oder Optimierung, Transformation, Retiming, also man fügt Register ein, um den Takt zu erhöhen, wenn das Design das zulässt, zum Beispiel, und andere Sachen. Also so bullsche Optimierung und so Verfahren kommen zum Einsatz, die man so vielleicht aus dem Studium kennt. Und die Synthese muss, aber kann, ist meistens Timing und Flächen getrieben. Man will natürlich ein möglichst schnelles Design, das wo der maximal erreichbare Takt möglichst hoch ist, erreichen. Und das sind natürlich zwei Ziele, die sich ein bisschen widersprechen. Man will ein möglichst kleines Design erreichen. Und das kann man meistens vorgeben über Constraints, weil man gibt dann einfach den Takt vor, den man erreichen will. Und dann versucht das Tool, das irgendwie zu optimieren daraufhin. Oder die Fläche. Die Fläche sind also den Ressourcenbedarf, also wie viele Elemente verbraucht werden. Die Synthese ist aber nur eingeschränkt in der Lage, das Timing schon vorherzusagen, weil das ganze Routing halt fehlt. Man weiß ja nicht, was dort noch auf den Leitungen verbraten wird. Das weiß die Synthese nicht. Die kann nur die Zeit zwischen Ein- und Ausgang der jeweiligen Elemente kennt die Synthese. Mehr kennt sie erstmal nicht. Und es werden aus dem Quellcode werden Speicher, also diese Blockrams zum Beispiel, inferiert. Die DSP-Einheiten, also wenn da ein Addierer oder ein Multiplier drin ist, dann wird er hoffentlich inferiert, dass man den nicht explizit einbinden muss als Element, sondern dass der aus dem Code durch ein Malzeichen meinetwegen erkannt wird. Oder halt Blackboxes, die kann man direkt, wenn man weiß, dieser FPGA beinhaltet ein PCI-Express-Interface, dann bindet man das als eigenes Modul ein, ohne Code dahinter. Und die Synthese lässt das dann offen. Das muss dann im nächsten Schritt in Device Mapping irgendwie aufgelöst werden. Da muss eine Library dann existieren, wo dann dafür steht, okay, da ist ein Hard-Makro drin, das so und so funktioniert und angebunden wird. Das Device Mapping ist im Prinzip, dass die Letztliste, die aus der Synthese rauskommt, auf die Elemente abgebildet wird, die auf dem FPGA wirklich existieren. Und ja, also die Kombinatorik wird typischerweise durch Lookup-Tables und in den typischen meisten FPGAs und Multiplexer abgebildet. Und die Register oder Speicher, Flipflops oder der Blockram. Und die Blackboxes sind dann, da muss der Vendor, also der FPGA-Hersteller, eine Dokumentation oder eine Library, oder man muss es nicht selber schreiben, oder das freie Tool implementiert die halt, dann bereitstellen. Da muss man zumindest das Interface kennen, weil das Element ist ja dann in dem FPGA drin. Und dann werden von dem Device Mapping zusätzlich meistens noch irgendwelche Clockbuffer eingefügt. Die I/O-Zellen werden natürlich dort gemappt, ob man DDR hat oder andere Sachen. Genau. Und die Takte werden auf den globalen Taktbaum quasi gelegt, um eine möglichst geringe Latenz zu haben. Ich muss mich bestimmt ein bisschen beeilen, ja. Eigentlich das Synthese-Tool, was es frei gibt, was relativ gut entwickelt ist und eigentlich was alle verwenden, ist Yosys. Das heißt bestimmt Yet Another irgendwas Synthesis und so weiter Tool. Das kann halt Verilog in architekturspezifische Netzlisten konvertieren oder kompilieren. Besitzt ein internes Format, dieses RTLIL-Format. Und auf diesem Format arbeiten alle Prozesse in dem Tool. Das IOSIS hat ein Frontend und ein Backend. Das Frontend liest quasi den HDL-Code ein, elaboriert den und die Parses transformieren dann den Code in irgendeiner Art und Weise. Man kann, da IOSIS quelloffen ist, dann auch eigene Parses schreiben, wenn man das will, wenn man eine eigene Optimierung machen will. Und das Backend generiert dann als Ausgabeformat, salopp gesprochen, die Netzlisten für die FPGAs oder Tools, die man dann verwenden will. Aktuell, ich habe jetzt natürlich nicht alles ausprobiert, aber wo der Support nicht experimentell ist, ist Lattice ICE 40 und die ECP5-Familie von Cologne Chip, die GateMate FPGAs, das ist ein deutscher Hersteller und Entwicklung, und Govin Little B, das ist, glaube ich, ein chinesischer Hersteller. Für Xilinx, Microchip und so weiter kann Code generiert werden, der ist aber nicht in der, kann meistens nicht alle Elemente des FPGAs verwenden. Also das Problem ist, dass meistens diese FPGAs irgendwie die Architektur reverse-engineert werden muss. Und in so einer Xilinx 7-Serie, das ist zwar nicht der aktuellste, die sind aber so komplex, dass es halt kein einfaches Ding ist. Und Microchip ähnlich. Und mit den Backends kann man auch die Input-Files für diese Model-Checker, die bei der formalen Verifikation benutzt werden, erzeugen. IOSIS hat keine wirkliche GUI. Man kann das mit der Kommandozeile bedienen. Oben ist zum Beispiel mit GRTL wird das Design analysiert und dann wird es mit IOSIS synthetisiert, das ALU-Design. Und dann generieren wir, also wir geben als Ausgangsformat einfach ein JSON an und generieren dann über so ein Tool, Netlist SVG, die Schematics, die wir vor uns gesehen haben, von der ALU zum Beispiel, ist ganz nett. Oder wir synthetisieren das Design, das gleiche Design für diesen ICE 40 letztes FPGA, das ist das in der Mitte. Oder, was man vielleicht auch machen will, man will das VDL-Design nach Verilog konvertieren. Kann man damit auch machen, da wird halt das Verilog-Backend verwendet. Hier sieht man die Passes auch, die sind zwischen den Semikolonen. Der erste Pass ist quasi das Einlesen mit GRDL, der zweite Pass ist die Synthetisierung. Gut, hier sind es meistens plus zwei Passes. Man kann aber, oben sind zum Beispiel drei Passes, Prep ist so ein Befehl, der mehrere Passes in sich vereinigt. Also das tut man einfach wie so einer, nicht Pipe, aber schon hintereinander einfach hinschreiben. Genau. Man kann IOSIS auch interaktiv benutzen in der Shell. Man ruft das IOSIS auf und kann dann diese Befehle, die man jetzt oben dort gesehen hat, die mal hintereinander standen, auch einfach in der Shell benutzen. Und da gibt es, ich habe jetzt bloß mal ein Beispiel, ziemlich coole Sachen. Man kann das Design quasi analysieren, indem man sich durch das Design hangelt. Wie durch ein Filesystem, so ein bisschen mit CD. Am Anfang, das erste Show ist der obere Bild. Das ist wie das Schematic von der ALU, plus das interne Format von IOSIS halt. Mit Graphics, also ein Dot-File ist das und dann umgewandelt in PDF. Sieht natürlich jetzt nicht ganz so schön aus wie das Schematic, den wir vor uns gesehen haben, nicht ganz so abstrakt, aber da kann man zum Beispiel auch Fehler, wenn das IOSIS mal einen Fehler meldet bei der Synthese, erkennen. Und dann kann man sich von der ALU, dann kann man sich zum Beispiel der DIRA selektieren und von dem die Parameter auslesen. Das sind die Ein- und Ausgänge, die man in der Mitte sieht, das ist die Zelle. Und unten ist die selektierte Zelle, das ist der Ausschnitt jetzt oben von dem Addierer, der dort in der unteren Teil ist. Das ist ganz cool. Das habe ich selber zwar jetzt auch nicht, das habe ich jetzt bloß vor dem Vortrag mal gemacht. Ich habe das selber so nie verwendet, aber das ist ganz nett. Wenn man das Design jetzt für den FPGA synthetisiert, dann das File, also das Dot-File war irgendwie 36.000 Pixel breit. Irgendwie, ich habe jetzt bloß einen Ausschnitt rausgemacht, weil das LaTeX dann natürlich das angemerkt hat, passt nicht drauf. Hier sieht man jetzt die Lookup-Tables. Diese Kästen sind jetzt die Lookup-Tables, die der FPGA beinhaltet. Und dort oben ist, glaube ich, auch eine Carry-Chain dort in der Mitte. Auch ein Lookup-Table, was von den Addierer dann als für das Carry verwendet wird. Und hier sieht man den Opcode. Das hier ist der Opcode hier unten von der ALU, der jetzt in sehr viele Lookup-Tables natürlich als Eingang bildet. Links sieht man den Ressourcenbedarf, den jetzt das für den ICE 40 zum Beispiel bedeutet. Man braucht einen Haufen, relativ viele Leitungen natürlich. Und wir brauchen anscheinend 9 Flipflops, 47 Lookup-Tables mit 4 Eingängen und 16 Carry-Chains. Genau. Die sollten dann auch mindestens in dem FPGA existieren, den wir haben, aber so einen kleinen FPGA gibt es dann, glaube ich, nicht, der weniger als diese Ressourcen hat. Das Place and Route dient jetzt dazu, die Netzliste, die jetzt rauskommt, diese Elemente miteinander zu verdrahten, das Routing dazwischen zu machen, also das Verdrahten, die Elemente zu platzieren und das Ganze timing-driven, also man will den Takt erreichen. Also die Elemente müssen möglichst nah beieinander sein, um den Takt zu bekommen. Unter Umständen, man will den auf den kritischen Pfad, also der längste Pfad zwischen zwei Flipflops, der ist ja der kritische Pfad, weil der das Timing bestimmt und der soll natürlich optimiert werden, möglichst kurz sein. Also gerade so, wie das, damit das Timing, was man vorgibt, das gibt man in solchen Constraint-Files vor, erreicht wird. Es sind relativ komplexe Algorithmen, kann man sich vorstellen. Es gibt meistens iterative, also oftmals fängt er mit einem Seed an, mit einem Zufallsseed und fängt dann irgendwo an in dem FPGA. Und wenn er es nicht schafft, also macht dann mehrere Iterationen, wenn er es dann nicht schafft, dann fängt er wieder von vorne an, meinetwegen, oder fängt dann in der Mitte irgendwo an, das kommt auf die konkrete Implementierung an. Einfache Designs laufen einfach geradeaus durch, also die sind innerhalb von Sekunden fertig, aber wir haben auch Designs für Silex-FPGAs, das ist jetzt zwar kommerziell dann mit Vivado, die dann vielleicht eine halbe, eine Stunde oder mehrere Stunden brauchen. Je nachdem, wie der Füllgrad des FPGAs ist. Und das Tool liest die Netzliste ein, die aus Yosys rauskommt, Timing, Platzierungs- und Pin-Constraint. Man muss ja auch vorgeben, auf welchen Pins konkret die Ein- und Ausgangssignale des FPGAs gelegt werden sollen. Das freie Tool, was da zum Beispiel existiert, was für die FPGAs zumindest in Benutzung ist, ist NextPNR. Vendor-neutral, also mit Plugins oder zwischen zusätzlichen Projekten, die man da mitkompiliert, kriegt man dann das NextPNR meinetwegen für Lattice oder für GoWin oder für andere Architekturen. Ja, hat auch eine GUI, muss man nicht benutzen, kann man, ist ganz nett. Man sieht sogar, ich glaube, während das routet, wie sich das bewegt dort, also wie die Leitung gelegt werden und kann sogar ein Video aufnehmen, soweit ich weiß, wenn man das braucht. Man kann auch Sachen dort selektieren. Dort sieht man so eine Logikzelle mit den eigenen Lookup-Tables. Und die Leitung. Kann man selektieren, sieht man dann hier rechts zum Beispiel irgendwie eine Eisturm, also das ist diese ICE-40-Zelle mit den Eingängen, den Wires und ja. Das Programmierfile, was dann aus diesem Tool, was aus diesem Tool rauskommt, ist noch kein Programmierfile, das muss dann durch, weil jeder FPGA da irgendwie eigene Tools braucht, die kommen mit den Projekten mit, diese Tools, die man zu den Programmierfile-Erstellungen hat, die für das NextPNR in dem Fall hier auch benutzt werden. Das, hier sieht man für die Lattice FPGAs, das sind verschiedene bei GitHub gehostete Projekte, die das Reverse-Engineering der Architektur jeweils gemacht haben und dann genau wissen, auf welchen in der Datei, in dem Bitstream, wo welches Lookup-Table liegen muss und welche Daten da rein müssen. Das ist ein ongoing Project. Die sind relativ weit, aber für die manche FPGAs, die dort stehen oben, die sind nicht mehr experimentell, die können fast alle Features des FPGAs mittlerweile unterstützen. Aber für Xilinx zum Beispiel wird empfohlen, eigentlich nach der Synthese dann einfach Vivado oder ISI zu nehmen, um das Place and Route Tool von Xilinx zu verwenden oder AMD mittlerweile, weil nicht alles unterstützt wird und weil das Timing wahrscheinlich auch noch nicht reliable ist. In Systemprogrammierung ist dann typisch, ja, da kommen halt diverse Tools, man kann über JTAG programmieren, manche können über SPI programmiert werden. Wenn man jetzt ein konkretes Board hat, ist vielleicht auch ein Bootloader drauf oder man programmiert bloß einen SPI-Chip, der dann bei PowerCycle, aus dem das Programm geladen wird. Da gibt es viele Projekte, OpenFPGA-Loader zum Beispiel, OpenOCD kann auch als Programmer benutzt werden und zum Debuggen, wenn man drinnen irgendeinen JTAG-Client oder sowas drin hat oder über FTDI basiert, gibt es viele Programmer. Oh, ja. Das sind ziemlich die freien Tools. Gibt es hierzu zu Fragen? Ich würde vielleicht erstmal noch die restlichen Folien und dann, genau. Ich habe jetzt hier noch ein paar interessante Projekte aufgelistet oder ich kann es kurz vorstellen, die sich für so ein FPGA zum Beispiel eignen und die so interessant sein könnten. Thema natürlich RISC-V. Das ist eine Beispielimplementierung, die wir evaluiert haben und auch benutzen, in VDL geschrieben, sehr gut dokumentiert. Aktiv weiterentwickelt, also man kriegt dort innerhalb von Stunden bei GitHub Antworten oder es wird, also da ändert sich ständig irgendwas, wird weiterentwickelt. Man kann eigene Peripherie anbinden, nicht nur über Wishbone, externe Interfaces, sondern auch relativ nah über dieses Custom Function Subsystem. Das habe ich schon mal gemacht. Ich habe einen eigenen AES dann angebunden und konnte den mit dem Design dann mitsimulieren. Der war dann viel schneller fertig, als der Prozessor dann darauf reagieren konnte. Aber also in 16 Takten beim AES hat er halt dann seine Runden gemacht und der Prozessor hat dann, was weiß ich, noch 50 Takte gebraucht oder so, weil er gerade im Programm irgendwas anderes gemacht hat. Hat dann ein kleines C-Programm bloß geschrieben. Man kann dort eigene Algorithmen ransetzen, also das ist ganz cool. Für den ICE40, das sind so Minimalimplementierungen mit Bootloader, mit Datenspeicher und Instruction Memory, kommen diese Ergebnisse raus. 3000 Lookup Tables, ja, und 21 MHz, klingt jetzt nicht wahnsinnig viel. Kommt darauf an, ob es reicht. Oder für den ECP5, das ist ein SRAM-basierter FPGA, ein neuerer Prozess. Mehr Lookup-Tables, auch bedeutend höherer Takt. Also 85 MHz ist jetzt nicht so schlecht für einen selber implementierten, quelloffenen RISC-V-Prozessor auf einem FPGA mit freien Tools. Das sind so ein paar FPGA-Boards. Ich muss zugeben, ich habe keins davon. Ich habe ein anderes, das ich aber noch nicht in Betrieb genommen habe, das schon seit Jahren bei mir rumliegt, weil wir auf Arbeit natürlich andere FPGAs verwenden, nicht den kompletten Designflow bei uns verwenden, sondern nur bis zur formalen Verifikation. Das andere ist alles so ein bisschen privat eher aus Interesse entstanden ab der Implementierung. Da gibt es von Olimex was, das sind alles komplett quelloffene Designs mit Schematic und also quelloffene Projekte. Da sieht man, das ist so ein ICE40, so ein einfacher, der geht ungefähr bis 8000 Lookup-Tables, also der RISC-V-Prozessor würde reinpassen, wenn wir vorhin gesehen haben, hätte ungefähr noch die Hälfte von dem FPGA an Lookup-Tables frei. Das Board hat noch ein bisschen SRAM und Flash, wie die meisten anderen ja auch. Das ganz unten ist ein ziemlich cooles Projekt, das ist nicht größer als ein USB-Stecker. Und da ist auch so ein ICE40 drauf mit 5000 Lookup-Tables und da ist ein RISC-V-Prozessor drauf, der quasi den über USB den Bootloader gleich macht. Wenn man natürlich die Firmware dann überflasht, dann ist der RISC-V-Prozessor nicht mehr drauf. Man kann den eigenen, was Eigenes auch machen. Das habe ich auch zu Hause, habe es aber auch noch nicht benutzt. Ist aber ein cooles Projekt. Ich glaube, die kann man auch alle kaufen. Die Preise schwanken, also die ICE-Boards sind relativ günstig für 20, 30 Euro. Das mittlere kostet über 100 Euro, weil der FPGA dann nicht mehr ganz so günstig ist und das natürlich von der Platine ein bisschen aufwendiger ist. Das sind alles BGA-Gehäuse, größere Gehäuse. Da ist ein DRAM drauf. Ja. Es gibt wie gesagt auch die Möglichkeit, das ist zum Beispiel ein Projekt, mit dem ich in letzter Zeit auch ein bisschen zu tun hatte und weil ein Freund dort Maintainer mit ist, statt einer VDL oder Verilog-Testbench die Testbench in Python zu schreiben, hat diverse Vorteile. Es gibt halt doch ein paar mehr Leute, die Python können als VDL und Verilog. Und man kann simulator-unabhängigen Code schreiben, weil der Layer, um das auf den konkreten Simulator abzubilden, ist da schon verfügbar. Man kann freie Simulatoren tauschen quasi, ohne dass, also muss man bloß am Makefile meinetwegen was ändern. Und man kann auch kommerzielle Simulatoren verwenden. Das Design ist nur noch in VDL oder Verilog, der ganze Rest der Testbench ist dann in Python. Das funktioniert grob so halt, dass über diese Schnittstellen, die wir vorhin schon für die Co-Simulation gesehen haben, dann eine generische Schnittstelle noch dazu in der Mitte existiert, die Schnittstellen quasi auf ein Format bringt und dann in Python laufen dann Coroutinen, die quasi parallel laufen und im Hintergrund laufen. Das funktioniert mit Man schiebt die Prozesse dann quasi in den Hintergrund. Das ist zum Beispiel so ein Test. Oben ist eine Funktion, die den Reset generiert. Also erst 0, das ist ein low-aktiver Reset und dann 1. Und den schiebt, der wird zum Beispiel dann unten in der Testfunktion, der kriegt einen Dekorator, das ist für CocoDB das Zeichen. Okay, das ist der Test. Hier ist die Einrückung schief gegangen. Die nächste Zeile sollte natürlich auch links eingerückt sein. Also der Code funktioniert so, rauskopiert nicht. Async, Dev, Test und so weiter ist die Funktion, die dann der Test ist und der Clock wird hier dann quasi aufgerufen und in den Hintergrund geschoben mit Clock Start Soon, das ist so eine Python-Funktion, da läuft dann im Hintergrund der Clock, man stimuliert den Clock, wartet auf den Reset mit Await, da wird quasi auf dem Simulator gewartet, da wird die Kontrolle an den Simulator übergeben, solange wartet das Programm quasi hier an der Stelle, bis der Simulator über die Schnittstelle meldet, der Reset ist, hat eine High-Flanke gegeben und dann läuft unten 256 Mal werden da Daten übergeben. Das ist hier rechts grob umschrieben, man kann einzelne Bits setzen, man kann das Design wirklich in Tiefe reingehen und so weiter und so fort. Will ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Man kann im Prinzip, ich habe das für ein AES auch schon mal implementiert, man kann dann einfach irgendeine Kryptografie-Library nehmen in Python, da gibt es ja Kryptografie, glaube ich, und da kann man mit einer Zeile ein AES Encryption und Decryption machen. Ist mit OpenSSL natürlich aufwendiger, da habe ich vielleicht 50, 60 Zeilen C-Code geschrieben. Da muss man dieses EVP-Objekt erzeugen und dann irgendwie ständig laden. Wenn man das als Hardware-Ingenieur nicht so oft macht, da guckst du dann wieder in den C-Code rein und denkst, musst du die OpenSSL-API dann wieder angucken und die ist jetzt zwar dokumentiert, aber auch schwierig, sage ich jetzt mal so. Ja, hier habe ich noch ein paar andere Projekte aufgelistet mit Links. Ich muss sagen, die Links, die sind zwar klickbar, aber leider fehlt die HTTP, die gehen dann irgendwo sonst wohin. Also hier gehen dann, glaube ich, auf aufs Filesystem. Ich schicke noch per E-Mail eine aktualisierte Präsentation, wo die Links dann auch klickbar und auch sich wirklich auflösen. Ansonsten halt rauskopieren, kriegt man auch hin. GTKWave ist der Waveform-Viewer, den wir vor uns bei der Simulation gesehen haben. Surfer ist ein neueres Projekt, in Rust geschrieben. Auch einen Waveform-Viewer, der ein bisschen schicker ist. Die OSS-Cat-Suite, die beinhaltet quasi die ganzen Projekte, die ich vorgestellt habe, in einem kompletten Paket. Kann man sich runterladen, TKGZ, glaube ich, und packt man aus. Gibt es für Linux, für Windows weiß ich es nicht, keine Ahnung. Manche Tools lassen sich unter Windows schlecht bauen. Kann sein, dass das gibt. Das ist von dem Yosys Headquarter, die diese Tools, die Yosys und NextPNR schreiben, entwickeln quasi so eine Suite, eine Basis-Suite, und bei denen kann man auch kommerziell noch eine Suite kaufen, wo dann noch kommerzielle Tools dabei sind, zum Beispiel für System Verilog. Das reicht aber für, wenn man Verilog oder VDL hat, ist das ausreichend. LightX ist ein Python-basierter Ansatz, VDL, Verilog und in Python geschriebene HDL, also IP-Cores quasi miteinander zu verknüpfen, also man kann da SoCs oder FPGA-Firmware erstellen. Also da gibt es einen PCI-Express-Core, da gibt es einen Speichercontroller, den muss man nicht selber schreiben. Das ist quasi wie so eine kleine Verwaltung. Ich habe damit auch selber noch nie gearbeitet, aber ich wurde jetzt von vielen Open-Source-Boards unterstützt. Muss ich mir nochmal genauer angucken, klingt auf jeden Fall spannend. Ice Studio ist ein visueller, also ein grafischer Editor mit so Kisten hin und her schieben und so. Nie meins, aber kann man auch mal probieren für die ICE-FPGAs, kompletter Flow dahinter. FuseSoc ist auch ein Paketmanager und Build-Tool auch für HDL, so ähnlich wie LightX, bloß halt für HDL-Code, und der beinhaltet, glaube ich, auch, da gibt es so Metadaten in YAML oder so für jeden Core. Ist auch ein ganz cooles Projekt. Und ganz unten ist ein bit-serieller RISC-V-Prozessor, der wohl der kleinste RISC-V-Implementierung ist, die es so geben soll. Und die Zahlen, die da angegeben werden, da 130 Lookup-Tables oder so, wenn man das vergleicht, was wir vor uns gesehen haben, mit 3000, deutlich kleiner, mit ein paar Einschränkungen, also bit-seriell, natürlich jetzt nicht besonders schnell. Und der geht natürlich, der implementiert dann für die Opcodes, die nie existieren, die darfst du halt dann wirklich nicht aufrufen, dann knallt's. Die NeoRISC-V-CPU, die wirft dann eine Exception oder fängt das irgendwie ab. Die ist halt auf eher Safety implementiert. Aber der Surf-Prozessor, der ist einfach nur mehr ein Vehikel, um zu zeigen, wie klein man sowas machen kann. Da gab es auch mal eine Webseite, da gibt es immer noch, wie viel solche Instanzen, wer die meisten Instanzen auf irgendein FPGA mal synthetisiert hat oder draufgebracht hat. Habe ich jetzt aber nie parat. Der Olaf Kreiger, oder ich weiß nicht, wie er heißt, ist auf jeden Fall, der hat einen Haufen coole Projekte, kann man sich mal angucken. Das sind noch die Referenzen. Ich habe ein paar persönliche Projekte, speziell zur formalen Verifikation. Die Implementierung selber, die nutzen wir halt auf Arbeit nicht. Deshalb habe ich die, ich bin ja irgendwie aus der Bastelphase irgendwie raus. Ich gucke immer, bis es geht und dann ist gut. Also, dass es prototypisch geht oder dass ich was wirklich machen könnte. Ich habe halt kein konkretes Projekt, also ein FPGA zu verwenden, bloß weil es ein FPGA ist und weil man es verwenden will. Naja, gut, fällt mir jetzt persönlich nicht immer viel ein, aber gibt es bestimmt genug Leute, denen was einfällt. Die Live-Demo mache ich jetzt aus Gründen nicht, der Zeit, und ich habe das Board jetzt auch gar nicht hier. Ich kann nur dazu sagen, das geht. Cologne Chip, ein FPGA hat, wo die Toolchain offiziell Yosys unterstützt. Die anderen FPGAs werden halt durch die Community selber unterstützt oder durch Reverse-Engineering. Cologne Chip hat wirklich dort Code beigestellt, unterstützen das offiziell. Soweit ich weiß, die einzigen, die das machen für Yosys. Dafür ist das Place-and-Route-Tool proprietär, da gibt es von NextPNR noch nichts. Soll angeblich kommen, weiß ich aber nicht wann. Ja, da habe ich mal Testdesigns gemacht. so ein typisches, was ich immer mache, ist ein Zufallsgenerator mit einem Ringoszillator und einer UART und mal eine AES über eine UART. Genau. Ja, wir suchen auch Leute. Zufällig, das bin jetzt am Ende meines Vortrags angekommen. Ich komme aus Dresden. Die Standbetreuung, die wir haben, kommt aus Dresden und teilweise aus Ilmenau. Die Hauptentwicklungen sind Dresden und Ilmenau. Und Dresden ist die Hardwareabteilung. 13 Leute in der Hardwareabteilung, FPGA-Design, Schematic, Microcontroller-Entwicklung, Embedded-Entwicklung und Test. Genau. Und das war's, genau. Gut. Gerne noch Fragen, wenn es irgendwie möglich ist.
So, bitte kurz halten, danke.
Ja. Genau, ich hätte eine ganz kurze Frage. Gibt es denn irgendwas, das Vivado den integrierten Logic Analyzer ersetzen kann?
Es gibt freie Projekte, die das machen, also die basieren auf einer ähnlichen Art und Weise. Ich bin bei Xilinx gar nicht mehr so up-to-date. Ist das dieser ILA, der dort aktuell drin ist? Also meistens basieren die ja darauf, es gibt irgendwie einen Controller, der meinetwegen auf Edges oder sowas triggern kann und irgendwie einen Blockrahmen, der verwendet wird, um dann erstmal diese Daten zu speichern und dann entweder über JTAG oder dann die freien wahrscheinlich vielleicht auch über eigene Ports, über was auch immer, das rauszuleiten. Das gibt es auf jeden Fall, kann jetzt aber kein konkretes Projekt sagen, aber ich glaube bei GateMate zum Beispiel oder ColognChip, die haben ein eigenes Projekt und das ist wahrscheinlich so geschrieben, dass man das einfach auch portieren kann auf irgendwas anderes. Und die, was ich schon gesehen habe, manche nutzen zum Beispiel DSLogic als Viewer dann, dass man, oder Sigrock oder wie das Tool heißt, was DSLogic ist eigentlich bloß ein Fork davon, glaube ich, dass man auch eine ordentliche GUI hat, um das einzustellen und auszulesen. Also das gibt es auf jeden Fall. Aber im praktischen Arbeiten habe ich so einen Logic Analyzer einmal gebraucht. Wenn man das Design verifiziert, das ist, finde ich, eigentlich ein Riesenvorteil gegenüber Softwareentwicklung. Ich kann durch die Simulation mit hoher Konfidenz sagen, dass das Design, wenn die Testcases natürlich gut sind, dass das Design zumindest keinen groben Fehler macht. Und ich sehe das manchmal bei Softwareentwicklung, die spielt halt ein, wenn sie keinen Test machen. Also es gibt natürlich viele, die auch Software-Tests machen, sollte man auch. Aber manchmal kommt man halt, ich spiele mal schnell ein, probier's und da kriegst du erstmal gar nichts raus. Da musst du dann mit Printf irgendwie debuggen oder halt mit einem In-Circuit-Debugger. Geht natürlich, aber das ist natürlich sehr aufwendig und zeitraubend. Also man sollte relativ viel Zeit in die Verifikation stecken. Nicht immer ins Design, das Design ist meistens schnell geschrieben, wenn es ordentlich spezifiziert ist. Aber die Verifikation ist das, was die meiste Zeit kostet, aber die Zeit ist halt relativ gut investiert.
Beim Mapping, wie gut funktioniert Yosys? Also wenn ich da so ein 3-Port RAM habe für meine Registerfile, davon 2 Read und 1 Write, wird da dann Blockram
generieren
oder Flipflops oder so?
Also es gibt so gewisse Grenzen erstmal. Wenn der RAM klein genug ist, wird meistens, das nennt sich dann Distributed RAM, also Register dafür, wenn der plus 10 Bit groß ist oder so, das ist natürlich ein theoretischer Fall, oder vielleicht 16 Bit und das Design halt sonst nicht so groß, dann nimmt er meistens Register. Wenn es einen Blockram gibt, der diese Bedingung dort erfüllt und der das halbwegs ordentlich beschrieben ist, ohne Seiteneffekte oder so, dann findet er das schon. Der bei dem... Hier zum Beispiel hat er zum Beispiel sogar zwei verschiedene Typen von B-RAMs erzeugt. Die 12 B-RAMs, das sind einfach nur, glaube ich, True-Port-RAMs. Also die können zwei Schreib- und Leseports auf beiden Seiten jeweils haben. Und der SP-RAM ist ein Single-Port-RAM. Der hat also schon gesehen, manche Arrays werden nur von einer Seite geschrieben und gelesen. Also von einem Prozess meinetwegen. Okay, da kann ich den einfachen RAM nehmen. Und dann für die restlichen nehme ich die 12B-RAMs. In dem ECP5 zum Beispiel gibt es diese Single-Port-RAMs nicht, dann nimmt er einfach immer die doppelten, also die True-Port. Das sollte funktionieren, aber man muss sich immer das Log angucken und manchmal ist der Code nicht so optimal geschrieben und erkennt das nicht. Im Notfall kann man immer noch den Blockram quasi, wie er in der Library ist, quasi instanzieren, harter. Das will man eigentlich nie, weil es dann kein generischer Code mehr ist. Wenn man dann doch mal was ändert, dann muss man wieder daran rumschreiben.
So, Thorsten, dann vielen, vielen herzlichen Dank nochmal für diesen tiefgreifenden Einblick in das Thema.
Ich habe zu danken.